Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen: Norwegen und Russland ziehen klare Grenzen im Polarmeer und beenden damit einen jahrzehntelangen Streit. Warum und warum jetzt? Wir fragen nach. Eine Volksinitiative zum Schutz vor Rasern auf den Straßen ist lanciert. Schießt sie übers Ziel, wir ordnen ein. In Deutschland kann erstmals eine Muslimin einen Ministerposten antreten, nicht ohne Diskussionen. Außerdem Goldman Sachs-Hearing im Senat, wir haben erste Töne. Und Jörg Haider im Nazi-Bunker, eine Huldigungsshow in Klagenfurt, fast ohne Besucher. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Stefan Wüthrich mit den Nachrichten.
Russland und Norwegen wollen ihren langjährigen Streit um die Barentssee im Nordpolargebiet beenden. Das vereinbarten der russische Präsident Medvedev und der norwegische Ministerpräsident Stoltenberg in Oslo. Es geht vor allem um die Ausbeutung der großen Bodenschätze unter dem Meer zwischen Norwegen, Russland und Spitzbergen. Das Gebiet soll praktisch hälftig geteilt werden. Aus Protest gegen die Sparpläne der griechischen Regierung haben Angestellte den öffentlichen Verkehr in der Hauptstadt Athen lahmgelegt. U-Bahn, Trams und Busse standen während 6 Stunden still. Die Gewerkschaften wandten sich vor allem gegen die Erhöhung des Rentenalters von 61 auf 63 Jahre und gegen die Kürzung der Pensionen. Regierungschef Papandreou rief derweil das Land auf, in dieser schwierigsten Phase seiner Geschichte zusammenzuhalten. Griechenland muss bis Mitte Mai über 8 Milliarden Euro an Schulden neu finanzieren und hat die EU und den Internationalen Währungsfonds um Hilfe gebeten. Die Ratingagentur Standard & Poor's stufte die Kreditwürdigkeit des Landes inzwischen mit BB+ ein. Das entspricht spekulativen Papieren. Auch in Portugal wächst der Druck wegen hoher Defizite und Schulden und der Maßnahmen, die die Regierung dagegen ergriffen hat. Ein Streik von Eisenbahnern und Busfahrern legte den öffentlichen Verkehr weitgehend lahm. Sie wehren sich dagegen, dass die Löhne im öffentlichen Dienst eingefroren und staatliche Unternehmen privatisiert werden sollen. Im Golf von Mexiko läuft weiter Rohöl aus einer defekten Bohrstelle auf dem Meeresgrund. Rund 140 Tonnen pro Tag. Auch mit unbemannten Tauchrobotern gelang es bisher nicht, die Bohrstelle abzudichten. Der Ölteppich auf der Meeresoberfläche ist nach Angaben der US-Küstenwache inzwischen über 120 Kilometer lang und stellenweise bis zu 70 Kilometer breit. Dank günstigen Winden hat er sich bisher nicht der Küste genähert. Vor 5 Tagen war es auf einer Bohrplattform zu einer Explosion gekommen, worauf die Plattform im Meer versank. In Deutschland ist der erste Hochseewindpark eröffnet worden. 12 gigantische Windräder produzieren ab heute Strom auf hoher See, rund 50 Kilometer vor der Küste Norddeutschlands. Die Windräder sind über 150 Meter hoch und liefern Strom für 50.000 Haushalte. Deutschland setzt auf Energie von Windrädern auf hoher See, auch weil Windanlagen an Land häufig von den Anwohnern bekämpft werden. Bis in 20 Jahren sollen Hochseeanlagen gebaut werden, die zusammen 400 Mal mehr Leistung erbringen als die heute eröffnete. Die Nationalrätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben hat ihren Entscheid über das Amtshilfeabkommen mit den USA verschoben. Sie will erst am 21. Mai dazu Stellung nehmen. Nach Angaben von Kommissionspräsident Wandfluh erwartet die Mehrheit des Gremiums vom Bundesrat konkrete Vorschläge, wie die Großbanken künftig reguliert werden sollen. Dabei geht es um die Begrenzung der Boni für Topkader, aber auch um die sogenannte Too-Big-to-Fail-Problematik. Gewisse Kreise wollten wissen, womit das Amtshilfeabkommen verknüpft werde, so Nationalrat Wandfluh. Das Abkommen ist die Grundlage dafür, dass die UBS Bankdaten von rund 4.000 amerikanischen Kunden herausgeben kann. Diese Kunden werden der Steuerhinterziehung verdächtigt. Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats will, dass der Bundesrat sein Rüstungsprogramm ergänzt. Konkret will die Kommission mehr Material für die Armee. und sie zeigt sich auch bereit, dafür mehr Geld zu sprechen. Die Beschaffung beispielsweise von Lastwagen, welche der Bundesrat vorschlägt, sei nicht prioritär, meint die Kommission. Wichtiger sei jenes Material, das den Einsatz der Truppen sicherstelle, so etwa gepanzerte Truppenfahrzeuge. Seit heute werden in der Schweiz Unterschriften gesammelt für die Volksinitiative zum Schutz vor Rasern. Die Straßenopferstiftung Roadcross fordert damit härtere Strafen für Raser. Viel zu schnelles Fahren soll unter anderem mit 1 bis 4 Jahren Gefängnis bestraft werden. Raser sollen außerdem schon beim ersten Mal den Fahrausweis für 2 Jahre abgeben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.667 Punkten, minus 2%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 11.061 Punkten, minus 1,3%. Der Euro wird zu einem Franken 43,46 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 08,30. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint morgen meist die Sonne, die Temperatur steigt bis am Nachmittag auf 22 bis 25 Grad. Und auch am Donnerstag bleibt es überwiegend sonnig und mit rund 25 Grad sehr warm. Im Westen und an den Voralpen gibt es am Abend vereinzelt Schauer.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Tauwetter im Eismeer. Norwegen und Russland suchen Nähe mit klaren Grenzen. Goldman Sachs auf der Anklagebank. Hearing mit politischem Kalkül in Washington. Wir schalten hin. Operation Figaro. Die Genfer Polizei zeigt sich. Reportage aus dem Bahnhofquartier. Raser ausbremsen. Reicht das? Die Hintergründe zur Volksinitiative. Dann von einem, der sich überschätzt hat. Manuel Antonio Noriega landet in Paris im Gefängnis. Die erste muslimische Ministerin Deutschlands muss zu Kreuze kriechen. Außerdem der gute Ruf als schlechtes Geschäft. Die Schweizer PR-Branche hofft auf bessere Zeiten. Und Jörg Haiders Schaukelpferd und andere Preziosen. Kaum jemand will sie noch sehen. Jahrzehntelang war Eiszeit in der Arktis. Bisweilen nahmen die Kriegsschiffe Position zwischen Spitzbergen und Novaja Semlja, um den Argumenten Nachdruck zu verschaffen. Norwegen und die Sowjetunion, dann der Nachfolgestaat Russland, stritten um ihre Hoheitsrechte in der Barentssee. Und nun plötzlich dies. Die Ministerpräsidenten der beiden Länder legen eine Einigung vor über den Verlauf ihrer Grenze im Polarmeer.
Det viktig i seg selv, det en viktig delelinjeavtale, men det også en bekreftelse på at Norge og Russland som to store nasjoner i arktiske områder, kyststater.
Dieses Abkommen ist nicht nur ein historischer Schritt, es macht auch deutlich, dass zwei arktische Großmächte Rivalität und Streit hinter sich lassen und nun eng zusammenarbeiten wollen, sagte der norwegische Ministerpräsident Jens Stoltenberg. Was aber hat er bzw. Norwegen gewonnen? Ich fragte unseren Nordeuropa-Korrespondenten Bruno Kaufmann.
Es ist ein großer Tag für Jens Stoltenberg und für ganz Norwegen, denn Norwegen hat mit diesem Abkommen auf einen Schlag 250.000 Quadratkilometer Meer gewonnen und vor allem Untergrund mit sehr viel Öl und Gas. Und das hängt damit zusammen, dass jetzt eben die Grenze nach Osten verschoben wird in der Barentssee, aber dass auch Gebiete bei der Insel Jan Mayen und nördlich von Spitzbergen hinzukommen und damit Norwegen wirklich zu einer Großmacht machen.
Warum willigt Russland zu sowas ein, das ja eben noch erklärt hatte, es wolle notfalls auch Gewalt einsetzen, um seine Ansprüche in der Arktis zu verteidigen? Nun verzichtet es freiwillig auf Gebiete?
Dass es so schnell gekommen ist, ist sicher überraschend, aber Russland hat offensichtlich eingesehen, dass es mit der bisherigen Abschottungspolitik in der Arktis, die ja jahrzehntelang von militärisch-strategischen Interessen geleitet wurde, nicht mehr weiterkommt und eben seine wirtschaftlichen Ambitionen jetzt verfolgen möchte. Dazu gehören eben Abkommen jetzt mit Norwegen über eine enge Zusammenarbeit bei der weiteren Entwicklung der Ölwirtschaft, aber auch um eine Öffnung der Grenzen im hohen Norden zwischen Russland und Norwegen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, hier haben zwei Seiten das Gefühl, etwas zu gewinnen. Warum wurde denn nicht schon lange ein solches Abkommen geschlossen?
Beide Seiten hatten ganz offensichtlich Schwierigkeiten, über den langen Schatten des Kalten Krieges zu springen, der ja da im hohen Norden eigentlich kälter war als irgendwo sonst. Norwegen hatte sich lange dann nach Europa in die EU hin orientiert. Russland hatte sozusagen seine Großmachtallüren weiterhin verfolgt. Und jetzt hat man dies gewechselt, indem Norwegen eben mehr nach Norden schaut, auch in die Arktis, und Russland in den letzten Monaten auch klar angedeutet hat, dass es mehr Kooperation, nicht zuletzt mit den umliegenden Staaten, sucht. Teile davon wurden ja auch deutlich, beispielsweise in der Aussöhnung mit Polen oder auch im Abrüstungsvertrag mit den USA.
Und die Arktis, was hat die davon, dieses sensible Ökosystem, wenn nun möglicherweise in großem Stil Rohstoffe ausgebeutet werden?
Da sind sicher zunächst einmal viele Risiken damit verbunden, eben mit dieser sensiblen Umwelt für die Tiere in der Arktis, aber auch für die indigenen Bevölkerungen ganz oben im Norden. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass eine weitere Zusammenarbeit natürlich auch Chancen in sich birgt, zum Beispiel eine verbesserte Infrastruktur, auch eine bessere Überwachung und eben eine bessere Kooperation statt der bisherigen Konfrontation.
Die legendäre Nordostpassage, also die Schifffahrtsroute von Europa nach Asien, obendurch gewissermaßen, die führt exakt durch das Gebiet, über das wir jetzt reden, und die wird mit dem Klimawandel befahrbar werden. War das ein Faktor in den Verhandlungen?
Nicht ein vordringlicher, weil ja bei dieser Seefahrtsroute eigentlich die wirtschaftlichen Vorteile nicht so deutlich sind wie jetzt zum Beispiel im Falle der Öl- und Gaswirtschaft. Und trotzdem muss man sagen, bildet dieser Deal ganz klar einen ersten Schritt zur Öffnung einer solchen Route, die den Weg von Europa nach Asien halbieren könnte. Und das wurde auch an der Präsentation heute der Abkommen klar unterstrichen, dass eben die Schifffahrt gemeinsam gefördert werden soll.
Norwegen und Russland, das sind zwei Player, die zwei größten Player in der Gegend, aber der Streit um die Macht und damit auch die Kontrolle über die Rohstoffe am Nordpol beschäftigt ja auch andere Anrainer mit eigenen Ansprüchen. Was bedeutet das Abkommen zwischen den beiden jetzt vor diesem Hintergrund?
Dieses heutige Abkommen darf in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden, in keiner Weise, weil jetzt damit eigentlich der prominenteste, der älteste Konflikt im wirtschaftlich lukrativsten Gebiet der Arktis gelöst ist. Das muss die weiteren Anrainer, die USA, Kanada, Grönland und auch Island, ganz klar anregen, ebenfalls nach Lösungen zu suchen. Und eigentlich für die Zukunft der Arktis, muss man sagen, ist der heutige Tag ein ganz bedeutsamer gewesen.
Obwohl die Konflikte wohl damit nicht einfach beigelegt sind.
Das ist sicher so. Der Arktische Rat, der ja diese Zusammenarbeit vor 5-6 Jahren aufgenommen hat für die Arktis, hat in den letzten Jahren auch große Schwierigkeiten gehabt. Diese Schwierigkeiten hingen aber nicht zuletzt auch mit dieser Konfrontation zwischen Norwegen und Russland zusammen. Und diese scheint jetzt abgewendet zu sein.
Sagt Bruno Kaufmann, unser Nordeuropa-Korrespondent. Goldman Sachs, die wohl einflussreichste Investmentbank der Welt, ist auf der Anklagebank in Washington, stellvertretend für viele Finanzinstitute. In der kleinen Parlamentskammer im Senat findet das Hearing statt, bei dem sich die Verantwortlichen kritischen Fragen stellen müssen. Die Demokraten von Präsident Obama hoffen, damit Auftrieb zu erhalten für ihre Finanzmarktreform, die gestern einen ersten, aber nur vorläufigen Rückschlag erlitten hat. Das Hearing ist im Moment im Gang. Peter Vögeli verfolgt es für uns. Er hat die ersten Stellungnahmen.
Welchen politischen Druck Hearings im US-Senat aufbauen können, hat die Schweiz im Fall UBS erfahren, als Senator Levin die Schweizer Grossbank auf die moralische Anklagebank zerrte. Derselbe Senator Levin hat heute bei den noch laufenden Hearings eine volle Breitseite gegen die Glaubwürdigkeit der Investmentbank Goldman Sachs und die gesamte Finanzbranche von Wall Street abgefeuert. Goldman Sachs habe nicht nur Geld gemacht, sondern unfairerweise davon profitiert, dass seine Klienten nach Treu und Glauben davon ausgingen, dass Goldman Sachs keine Produkte verkaufen würde, an deren Erfolg die Investmentbank nicht selber glaube. Weit gefehlt, donnerte Levin.
But Goldman Sachs didn't just make money. It profited by taking advantage of its clients' reasonable expectation that it would not sell products that it did not want to succeed.
Goldman Sachs habe nicht nur die ganze Finanzblase mitkreiert, sondern von ihrem Zusammenbruch profitiert. Levin zitierte aus einem E-Mail eines Goldman Sachs-Mitarbeiters, der von Wertschriftverlusten von 2,5 Millionen für das Unternehmen wegen des Zusammenbruchs des Immobilienmarktes schrieb, gleichzeitig aber jubilierte, weil Goldman Sachs auch auf den Zusammenbruch dieser Wertschriften gewettet und den doppelten Gewinn eingestrichen habe.
Quote, the bad news a Goldman employee says, is that the firm lost $2.5 million on the collapse. But the, quote, good news, he reports, is that the company had bet that the securities would collapse, and they made $5 million on that bet.
Das Hearing dient Carl Levin und den Demokraten als Vehikel, die Finanzmarktreform voranzubringen. Nicht zuletzt soll der Handel mit Derivaten, zum Beispiel den berüchtigten Collateral Debt Obligation CDOs, durch eine Clearingstelle kontrolliert und mehr Rückstellungen verlangt oder der Derivatenhandel sogar ganz vom Bankgeschäft ausgelagert werden, was eine enorme Neuordnung des Finanzmarktes bedeuten würde. Laut Wall Street Journal geht es bei den Derivaten um einen Markt von über 200 Billionen Dollar und zweistelligen Milliardengewinnen für die Banken. Noch ist Goldman Sachs-Chef Lloyd Blankenfein nicht zu Wort gekommen. Bisher stehen andere hochrangige Goldman Sachs-Manager Rede und Antwort. Goldman Sachs habe hohe ethische Standards befolgt, sagte beispielsweise Joshua Birnbaum, der in New York für den Derivatenhandel zuständig war.
I take great pride from having worked for Goldman Sachs for almost 15 years. And greatly admire the firm's integrity, commitment to client service and ethics.
Goldman Sachs habe mit seinen Wetten auf den Zusammenbruch der Immobilienblase lediglich das Risiko minimieren, nicht als Krisengewinner profitieren wollen. Niemand der Führungsspitze von Goldman Sachs habe ihn angewiesen, auf den Zusammenbruch des Immobilienmarktes zu wetten.
No one from senior management told me to take a directional bet against the subprime market.
Auch Goldman Sachs-Manager Fabrice Tour, der von der Börsenaufsicht SEC des Betrugs angeklagt wird, befindet sich unter den Zeugen.
I deny categorically the SEC's allegations.
Er wies die Anklage kategorisch zurück. Seine E-Mails, die von monströsen Finanzprodukten berichteten, hatten Furore gemacht. Im konkreten Fall aber betonte er, dass er die Investoren, erfahrene große Finanzinstitute, korrekt informiert habe. Der Vorwurf, der Paulson-Fonds, der gegen ein Finanzprodukt gewettet hat, sei bei seiner Auswahl beteiligt gewesen und die Investoren hätten dies nicht gewusst, stimme nicht. Und für die Auswahl der Fondspapiere sei eine spezialisierte Firma zuständig gewesen, die diese Tatsache nicht bestreite. Moralisch ist Wall Street in der Defensive. Ob die strafrechtliche Klage der Börsenaufsicht SEC aber von Erfolg gekrönt sein wird, steht noch in den Sternen.
Entreißdiebstähle, Einbrüche, Drogenhandel. Bei der Kleinkriminalität ist die Stadt Genf gesamtschweizerisch ganz vorne. Nun will die Genfer Polizei in den problematischen Quartieren der Innenstadt härter durchgreifen. Die Bevölkerung reagiert positiv und zweifelt doch am langfristigen Erfolg. Operation Figaro, die Reportage aus Genf von Patrick Müllhauser.
Aus einem Polizeifunkgerät hört man Stimmen. Die beiden Gendarmen Steve und Hervé, sie wollen nur mit Vornamen genannt werden, beachten die Konversation nicht. Sie sind in der Nähe des Genfer Hauptbahnhofs gerade mit einer verdächtigen Person beschäftigt.
Disons que il erre sans but précis. On voit que c'est pas un banquier, on voit que c'est pas un employé, une personne qui est là sans papier.
Der Jugendliche streune herum und habe keine Papiere auf sich, erklärt der 27-jährige Gendarm. Sie führen ihn zur Kontrolle auf den Polizeiposten.
La première phase, empreinte digitale.
Dort nehmen sie Fingerabdrücke des Verdächtigen.
Nickel. Deuxième. C'est bon.
Voilà. Einige Minuten später spuckt der Computer die Daten raus. Der Jugendliche ist der Polizei bekannt. Trotzdem lassen sie ihn laufen.
Parce qu'on a rien d'autre à lui reprocher que le séjour illégal. Il a déjà été interpellé pour ça. Donc voilà.
Gegen ihn liege nichts vor, sagt Hervé, außer dass er illegal in der Schweiz sei. Ausschaffen kann man den Jugendlichen nicht. Niemand kennt seine wahre Nationalität. Solche Polizeieinsätze gibt es in den Genfer Quartieren Gornavin, Baki, Rive und Orif seit einer Woche häufiger. Die Gendarmen Hervé und Steve gehören zur Operation Figaro. Ziel ist es, durch vermehrte Präsenz die Quartiere sicherer zu machen. In den letzten 7 Tagen haben 30 Polizisten und Polizistinnen insgesamt 400 Personen kontrolliert. 35 wurden verhaftet, die meisten wegen Diebstahls, häufig auch wegen Drogenhandels. Erfolge, die sich positiv auswirken. Es habe deutlich weniger Drogendealer im Quartier, findet Jan, der seit 10 Jahren hier wohnt.
C'est vraiment bien de pouvoir marcher dans la rue la journée et de pas se faire proposer 10 fois de la drogue par les gaillards, quoi.
Es sei angenehm, tagsüber durch die Straßen laufen zu können und nicht andauernd von Dealern angesprochen zu werden, sagt der 43-Jährige. Auch Elsie, die im Restaurant Aiglon hinter dem Tresen steht, reagiert positiv.
C'est vrai que ça aide, ça rassure de les voir passer beaucoup plus souvent, que ce soit en vélo, en voiture ou même à pied. C'est rassurant.
Es sei beruhigend, vermehrt Polizisten zu sehen. In der Fußgängerzone Mont Blanc steht Eric Grandjean, Sprecher der Kantonspolizei. Bei Figaro arbeiteten Stadt, Kantons- und Kriminalpolizei erstmals über längere Zeit eng zusammen, sagt er. Und auf dem Terrain erhielten die Gendarmen zudem Unterstützung aus den Spezialeinheiten, beispielsweise von der Elite-Eingrifftruppe, den Scharfschützen oder den Drogenfahndern.
Nous y avons adjoint des policiers de brigades spécialisées, la brigade d'intervention, les tireurs d'élite pour le personnel en civil, la police judiciaire et la task force drogue.
Jährlich kommen in Genf auf 1000 Einwohner 190 Straftaten, ein Rekord. Das ist fast 3-mal mehr als der Schweizer Durchschnitt. Es liegt nicht nur daran, dass Genf eine Stadt ist. Es hat auch einen Flughafen, internationale Organisationen, Banken, viele Touristen und 100 Grenzübergänge zu Frankreich. Genf zieht Verbrecher an wie kaum eine andere Stadt, rechtfertigt sich Eric Grandjean. New York beispielsweise kenne das Grenzproblem nicht.
Puisque New York a pratiquement tous les inconvénients, si ce n'est qu'il n'a pas de frontière avec l'extérieur directement.
Allein letztes Jahr hat die Kriminalität in Genf im Vergleich zum Vorjahr um 7% zugenommen. Für eine Bilanz sei es zwar zu früh, meint der Polizeisprecher, doch er stelle fest, dass nach einer Woche Figaro die Kriminalitätsrate zumindest nicht zugenommen habe.
Et on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, avec l'opération Figaro, pour le moment, nous arrivons à contenir cette augmentation de la criminalité.
Figaro dauert bis Ende Jahr. Sind die Polizisten einmal weg, kämen die Diebe zurück, befürchtet Robert Rachelet, der in der Fußgängerzone Mont Blanc seit Jahren Uhren verkauft.
C'est comme des vases communicants, quand la police est là, ils sont à gauche. Quand la police sera plus là, ils vont sans doute revenir.
Figaro sei nur ein Übergang, beruhigt die Polizei. Anfang 2011 werde im Quartier ein zusätzlicher Polizeiposten eröffnet, in dem Gendarmerie und Kriminalpolizei gemeinsam rund um die Uhr im Einsatz sein werden. Genf will ganz offensichtlich sein Problem mit der Kriminalität lösen. Noch sind viele Anwohner skeptisch, ob dies auf Dauer gelingen wird.
Raser sorgen regelmäßig für Empörung. Sie verursachen gefährlichste Situationen auf den Straßen und sind für schwere Unfälle verantwortlich. Eine Volksinitiative verlangt jetzt harte Maßnahmen gegen die Draufgänger am Gaspedal. Allerdings, manche Fachleute zweifeln an der Wirksamkeit der verlangten Strafen und führen die Popularität des Volksbegehrens noch auf ganz andere Motive zurück. Caroline Arn.
Unfälle mit Rasern lösen große Betroffenheit und Empörung aus. 2008 starben 150 von 200 Menschen bei Autounfällen, die durch zu hohe Geschwindigkeit verursacht wurden. Deshalb ist die Forderung nach griffigeren Maßnahmen nicht erstaunlich. Doch im Straßenverkehr führten auch andere Verhaltensweisen zu großen Problemen, sagt der Zürcher Staatsanwalt und Spezialist für Raserdelikte Jürg Boll.
Wir haben natürlich zwei große Problemkreise im Straßenverkehr. Das eine sind die rücksichtslosen Autolenker, die einfach bewusst hochriskant fahren durch Geschwindigkeitsexzesse, durch halsbrecherische Überholmanöver. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe sind diejenigen, die unter Alkohol, Drogen fahren oder stark überwütendem Zustand.
Tatsächlich wurden die Hälfte der Verurteilungen bei Verkehrsdelikten wegen Fahren in angetrunkenem Zustand ausgesprochen. Jürg Boll befürwortet die Raser-Initiative trotzdem, auch wenn sie nur die Raser-Problematik aufgreife. Denn mit ihr würden härtere Strafen verhängt, eine unbedingte Freiheitsstrafe bis zu 4 Jahren und der Fahrausweis könne auch, im Gegensatz zu heute, sofort entzogen werden. Und bei Wiederholung für immer. Die Verkehrspsychologin Jacqueline Bächli-Bietri, langjährige Präsidentin der Schweizerischen Vereinigung für Verkehrspsychologie und spezialisiert auf Gutachten über Raser und betrunkene Fahrer, unterstützt die Bemühungen gegen Raser ebenfalls. Sie kritisiert aber auch den engen Fokus.
Für mich ist das Fahren in alkoholisiertem Zustand eigentlich genauso ein schwerer Tatbestand wie das Fahren mit massiv überhöhter Geschwindigkeit, weil auch ein alkoholisierter Lenker geht ein unverhältnismäßig großes Risiko ein, indem er Reserven aufgibt und seine Fahrfähigkeit einschränkt, indem er Alkohol konsumiert. Aus diesem Grund gibt es für mich keine Veranlassung, die Raser speziell zu behandeln im Vergleich zu den Trunkenheitstätern.
Verkehrspsychologin Bächli-Bietri möchte statt härterer Strafen lieber eine gute Umsetzung der heutigen Gesetze und auch mehr Kontrollen auf den Straßen und dass den Rasern präventiv die Konsequenzen ihres Tuns aufgezeigt und bewusst gemacht würden. Denn ob harte Strafen abschreckend wirken, bezweifelt Jacqueline Bächli-Bietri. Raser planten ihre Fahrten nicht.
Was wirklich ganz prägend ist, dass diese Leute sich nicht überlegen, was sie mit ihrem Verhalten anrichten können. Und genau, wenn man sagt, dass eine Strafandrohung verhaltensregulierend wirken sollte, dann müssten ja genau diese Gedanken über die Konsequenzen einem davon abhalten. Und genau das findet bei den Rasern eben nicht statt. Und deshalb glaube ich, dass das bei der Gruppe ganz speziell nichts nützt.
Für Jacqueline Bächli-Bietri haben diese geforderten harten Maßnahmen gegen Raser auch einen Zusammenhang mit der Täterschaft. Überdurchschnittlich oft sind es Ausländer aus dem Balkan. Es sei bekannt,
gravierende Geschwindigkeitsdelikte sehr häufig von jungen Männern begangen werden mit schlechten beruflichen und sozialen Perspektiven. Und die haben nun einmal einfach häufig einen Migrationshintergrund. Zudem ist bei diesen Leuten aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds auch das Auto hat eine spezielle emotionale Bedeutung. Man definiert sich über das sportliche Fahrzeug. Und aus diesem Grund besteht schon ein Zusammenhang zwischen derartigen Delikten und dem Migrationshintergrund.
Auch die statistischen Zahlen zeigen, dass Raser überdurchschnittlich häufig Ausländer sind. Deshalb, sagt Jacqueline Bächli-Bietri, könne die Popularität der Initiative auch Ausdruck einer anderen Unzufriedenheit sein.
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir einen ganz ähnlichen Effekt haben wie bei der Minarett-Initiative, dass letztlich dann eine Bejahung dieser Initiative auch damit zusammenhängt, dass die Bevölkerung nicht zufrieden ist mit der Migrationspolitik in unserem Land.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit dem Bauern aus Panama, der das Schachbrett verlassen wollte, dem Geschäft mit dem guten Ruf in der Schweiz und einem Haiderbunker in Österreich, zunächst aber nach Deutschland. Es war eine kleine Sensation, als der niedersächsische Ministerpräsident Wulff letzte Woche bekannt gab, dass er eine Muslimin in sein Kabinett aufnehmen würde. Die erste muslimische Ministerin in CDU-Landen, das signalisierte frischen Wind und die 38-jährige Aygül Özkan freute sich auf ihren Job als Sozial- und Integrationsministerin. Heute wurde sie vereidigt, doch zuvor hatte sie ihre Partei schon ganz schön durcheinandergebracht. Ursula Hürzeler.
Aygül Özkan ist in Deutschland quasi über Nacht zum Politstar geworden und wie es eben so ist, Interviewanfragen ohne Ende. 60 bis 70 pro Tag, sagt die junge Vorzeigefrau der CDU.
Dass es so stark sein wird, auch durch die ausländische Presse, die türkische Presse, das habe ich mir dann doch nicht erträumt.
Eines der vielen Interviews wäre der neuen Ministerin fast zum Verhängnis geworden, seit sie nämlich im Fokus erklärt hatte, dass sie in den Schulen keine religiösen Symbole möchte, ist bei CDU und CSU Feuer im Dach. Denn die türkischstämmige Hamburgerin meinte damit nicht nur, dass sie Kopftücher für verfehlt hält, nein, sie ist auch gegen das Kruzifix an der Wand. Keine weltbewegende Aussage, gewiss. Sie ist sogar vom deutschen Bundesverfassungsgericht gedeckt, doch mancher Christdemokrat war düpiert. Darunter der Chef der Schülerunion, Jun Suagas. Er attackierte gestern seine 38-jährige CDU-Kollegin im ZDF.
Ich habe den Eindruck, dass Frau Özkan nicht von der christlich-demokratischen Politik überzeugt ist. Deshalb würde ich es für falsch halten, wenn sie morgen als Ministerin ernannt wird.
Es war ein Sturm um das C im Parteinamen, das der niedersächsische Ministerpräsident wohl nicht erwartet hatte. Doch Christian Wulff reagierte zügig. Er begrüße die Kreuze in den Schulen ausdrücklich, sagte er, und im Übrigen sei die CDU weiterhin die Partei der christlichen Werte. Aygül Özkan ihrerseits entschuldigte sich postwendend bei allen möglichen Christdemokraten für ihre missverständlichen Äußerungen und sagte öffentlich gar nichts mehr. Schwamm drüber. Meint Christian Wulff.
Sie hat sich quasi auf dünnes und glattes Eis begeben und da kann man schon mal ins Rutschen kommen.
Heute Nachmittag ist Aygül Özkan nun als erste muslimische Ministerin in Deutschland vereidigt worden. Einfach wird sie es in ihrer Partei nicht haben, so viel scheint nach den Aufregungen der letzten Tage klar. Doch ihr Chef hofft weiterhin, dass ihre Ernennung als Signal der Öffnung verstanden wird. innerhalb, aber auch außerhalb der CDU.
Frau Özkan hat so viel Kluges gesagt, dass wir überzeugt sind, sie wird ein großes Vorbild werden mit ihrer Kompetenz, ihrem Charakter, vor allem für Migranten, die sehen, wenn man sich anstrengt, wenn man fleißig ist, wenn man Leistung bringt, kann man in Deutschland alles werden, auch Minister in Staat und Gesellschaft, nicht nur Spieler der deutschen Nationalmannschaft.
Aylgül Özkan will ihre Chance als Ministerin jedenfalls nutzen. So wahr mir Gott helfe, hat sie heute feierlich versprochen.
Der Flug AF-695 aus Miami war pünktlich. Kurz vor 8 landete der Air France Jumbo heute Morgen in Paris. Der prominenteste Passagier der Maschine wurde von der Pariser Polizei erwartet. Es war der frühere Diktator von Panama, Manuel Antonio Noriega. Nach 20 Jahren Haft in den USA wurde er an die französische Justiz ausgeliefert. Die wirft ihm vor, Drogengelder gewaschen zu haben. Noriega, Aufstieg und Fall, Martin Dorr blickt zurück.
Der Angeklagte soll das erste Wort haben. Ego sum cui sum. Ich bin, wer ich bin. Gesagt hat Manuel Antonio Noriega diesen Satz vor 20 Jahren. Er galt wohl noch als der starke Mann Panamas, aber er war es nicht mehr. Er war ein Flüchtling im eigenen Land und musste sich verstecken. Die US-Armee war wenige Tage zuvor in Panama einmarschiert. Fast 30.000 Soldaten jagten diesen einen Mann. Eine Schweizer Journalistin aber hatte ihn zuerst aufgestöbert. Und ihr skizzierte der Diktator und Drogendealer sein Selbstporträt. Ein Patriot sei er, einer, der für seine Überzeugung kämpfe, einer, dem Freundschaft viel bedeute. Und noch was, aus aktuellem Anlass. Ich bin kein Bauer im Schachspiel fremder Mächte. Hier irrte Noriega und diese Selbstüberschätzung war für ihn fatal. 3 Jahrzehnte lang spielte Noriega auf dem internationalen Schachbrett eine Rolle und lernte schnell, wie man Macht ausüben kann. Auch ein Bäuerchen kann dem König gefährlich werden. Aber Rollentausch gibt es nicht auf dem karierten Feld. Die entscheidende Weiche wurde 1959 gestellt, als der junge Noriega vom US-Geheimdienst CIA angeheuert wurde. Er hatte Informationen zu liefern über Zentralamerika und Kuba für gutes Geld. Panama stand unter eiserner Kontrolle Washingtons. Die US-Armee war in der Kanalzone stationiert. Aber der ehrgeizige Emporkömmling aus ärmstem Haus fand immer wieder Wege, sich Freiräume zu verschaffen. Er stieg auf in der Armee, kam an die Spitze des Geheimdienstes und wurde schließlich Kommandant der Nationalgarde. In diesen Funktionen war er mächtig im eigenen Land. Skrupellos und brutal beseitigte er jeden, der ihm zu nahe kam. Macht- und geldgierig mischte er mit im Drogen- und Waffenhandel und frequentierte auch die gehobenen Kreise Washingtons. Die US-Presse aber deckte Mitte der 80er Jahre die dreckige Verbindung auf, berichtete von Noriegas Drogengeschäften und setzte Ronald Reagans Regierung unter Druck. Der Zögling im Süden galt plötzlich als unpräsentabel, nachdem er über 2 Jahrzehnte den US-Interessen treu gedient hatte. Der frühere CIA-Chef George Bush Senior bestritt noch 1988 als US-Vizepräsident, Noriega je begegnet zu sein. Es stimmte nicht. Noriega aber war nicht nur als Drogenhändler unbequem, er wurde auch politisch widerspenstig und versuchte, nicht immer nur Washingtons Marionette zu sein. Im Kampf gegen die Sandinisten in Nicaragua etwa soll er die Kooperation verweigert haben. Er begann sich stärker zu fühlen, als er tatsächlich war. Um sich mit der Supermacht im Norden anzulegen, fehlten ihm die Mittel. Kurz vor Weihnachten 1989 marschierte die US-Armee unter einem fadenscheinigen Vorwand in Panama ein. Ihr Ziel war Noriega. Regime Change nannte man das später, als man einen anderen früheren Verbündeten im Irak beseitigen wollte. Noriega verschanzte sich noch ein paar Tage in der Nunziatur des Vatikans in Panama Stadt und gab am 3. Januar 90 auf. Er wurde verhaftet und in Miami vor Gericht gestellt. Die letzten 20 Jahre verbrachte er dort im Gefängnis. Jetzt erwarten ihn in Frankreich ein weiterer Prozess und möglicherweise weitere Jahre im Gefängnis. Endstation Paris. Die Lehren aus dieser Geschichte sind kaum erfreulich. Die erste, der Fall zeigt nicht, dass Schurken ein böses Ende droht, sondern nur, dass ab und zu mal einer Pech hat. Und die zweite, kritischer Journalismus in den USA stand am Anfang dieses Niedergangs. Heute ist mindestens fraglich, ob die Medien unter Spardruck diese Rolle noch spielen könnten. Da und dort atmet vielleicht jemand auf.
Man könnte vermuten, dass Zeiten wie diese gute Zeiten seien für die Public Relation, die PR-Branche. Je schlechter das Image einzelner Konzerne in der Öffentlichkeit, desto mehr müssten sie aufwenden, um sich in ein günstigeres Licht zu rücken. Doch die großen Schweizer PR-Agenturen haben letztes Jahr 9% weniger Umsatz erzielt als im Vorjahr und also die Krise gespürt wie alle anderen auch. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Sie polieren das Bild ihrer Auftraggeber auf. Sie füttern Journalisten gezielt mit Informationen und wirken diskret auf Politikerinnen ein. Weit über 1000 professionelle Öffentlichkeitsarbeiter arbeiten in der Schweizer PR-Branche. Und es gäbe viel für sie zu tun, in Zeiten, da Grossbanken wegen ihres Geschäftsgebarens kritisiert werden und Wirtschaftsführer als Abzocker am Pranger stehen. In Wirklichkeit aber haben letztes Jahr viele Unternehmen ihre PR-Ausgaben gekürzt, stellt Roman Geiser fest, der Präsident des Branchenverbandes BPRA, in dem die großen Schweizer PR-Agenturen zusammengeschlossen sind.
Werden in allen Agenturen sichtbar, dass Unternehmen in der Krisenzeit bei den intangiblen Gütern wie Kommunikation rascher reagiert haben, Budgets zurückgefahren haben. Das hat die Werbeindustrie massiv gespürt, das hat die PR-Industrie teilweise gespürt, im Ausland, aber eben auch in der Schweiz.
Man spare dort, wo es scheinbar am wenigsten schmerze, so Geiser, der im Hauptberuf Europachef von Burson Marsteller ist, einem der führenden internationalen Kommunikationskonzerne. In der Schweiz ist B&M die zweitgrößte PR-Agentur. Sie berät Verbände wie Economy Suisse oder Interpharma und Unternehmen wie ABB und Axpo, Nestle und Novartis. B&M und auch die Nummer 1 der Branche, Farner Consulting, waren nicht betroffen vom Rückgang der PR-Ausgaben und konnten ihre Erträge sogar leicht steigern. Umso mehr hatten viele kleinere Agenturen zu kämpfen. Die Aussichten für die gesamte PR-Branche schätzt Verbandspräsident Geiser nun aber wieder positiv ein.
Wir spüren, dass die Unternehmen nach dem Krisenjahr 2009 nun wieder in den Reputationsaufbau investieren. Die Wirtschaft, verschiedene Unternehmungen haben an Glaubwürdigkeit verloren und dieses Reputationsmanagement wird nun wieder zentraler. Und das ist das Signal, das wir von unseren Mitgliedern auch bekommen.
Man kümmert sich also wieder vermehrt um den guten Ruf. Besser spät als nie, meint Geiser. Doch noch besser wäre, frühzeitig dafür zu sorgen, dass man gar nicht in die Negativschlagzeilen kommt. Wegen unsauberen Geschäftsgebarens wie die UBS, wegen Megaboni wie die Credit Suisse oder wegen goldener Fallschirme trotz tiefroter Zahlen, wie jüngst beim Abgang des Swissmetall-Chefs. Der diskrete PR-Mann Geiser mag zwar keine Namen nennen, doch auch er ist der Ansicht, dass etliche Unternehmen fahrlässig ihren guten Ruf aufs Spiel setzten. Solches zu verhindern, auch dies sei eine Aufgabe des PR-Beraters. Roman Geiser drückt es so aus.
Gut verstandene Beratung ist dann eben auch frühzeitig Außensicht mit einfließen zu lassen und nicht am Schluss, wenn die Reputation dann mal schlecht ist, die Fassade zu reinigen.
Denn einen guten Ruf kann man zwar von heute auf morgen beschädigen, aber ihn wiederherstellen, das dauert länger. Und wer nur an den nächsten Quartalsabschluss denkt, statt an die längerfristigen Auswirkungen seines Handelns, handelt kurzsichtig.
Klaus Bonanomi. Jörg Haider, Familie, Landeshauptmann, tot. Seit einem halben Jahr kann man, wenn man denn will, sich in Klagenfurt in einem alten Nazi-Bunker über Leben und Werk des verstorbenen Kärntner Politikers informieren. Die Ausstellung werde ein Hit, hatten Haiders politische Freunde prophezeit. Schließlich habe man sie ja auf tausendfachen Wunsch der Bevölkerung gemacht. Doch der Andrang ist mehr als bescheiden, wie Joe Schelbert bei einem Besuch feststellen konnte. Der Mythos Haider scheint schon verblasst.
Wer in diesen Tagen einen Rundgang durch die Ausstellung unternimmt, kann die Schautafeln, Kinderfotos, Fahnen, Notizblöcke oder Haiders Schaukelpferd Cäsar allein studieren. Die einzigen Begleiter sind barocke Klänge oder Mozarts Rondo alla Turca. Eine kritische Auseinandersetzung findet nicht statt. Dafür erzählt Haiders Kindergärtnerin Schwester Ignazia in einem Videoclip, wie der Bub so war, und Haiders Frau Claudia, wie zuvorkommend der Ehemann.
Mein Mann war immer ein nobler Mann und ein sehr fürsorglicher Mann und ich musste nie meinen Koffer selber tragen. Und plötzlich bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich das Gefühl gehabt habe, nie mehr wird mir jemand einen Koffer tragen.
70.000 Besucher hatten die Ausstellungsmacher im ersten Halbjahr erwartet. Gekommen sind ein paar Tausend, obwohl die Ausstellung ja, wie die Promotoren betonten, auf Wunsch der Bevölkerung gemacht wurde. Das Sicherheitspersonal wurde schon bald abgezogen, dem Museumspersonal Auskünfte über die Besucherzahl untersagt. Der Klagenfurter Kulturstadtrat Albert Gunzer gibt zu, dass man sich im Besucherinteresse getäuscht hat. Aber für das Sommerhalbjahr ist er zuversichtlich.
Es ist in der Tat so, dass wir uns mehr erwartet haben. Es waren mehr angekündigt. Ich erwarte mir jetzt noch im Sommer noch an die 10.000 bis 15.000 Besucher, so wie wir letztendlich dann auf rund 20.000, 25.000 Besucher kommen werden. Aber ich habe gedacht, dass im ersten Moment, also für die erste Phase der Ausstellung, schon mehr Leute kommen. Das ist nicht eingetreten und das ist zur Kenntnis zu nehmen.
Das große Geschäft, wie man dem Volk einst versprach, wird die Ausstellung sicher auch nicht. Und ob das Harley-Davidson-Treffen oder das Klagenfurter Beachvolleyball-Turnier, wie Albert Gunzer hofft, die Massen in den Haiderstollen bringen, muss abgewartet werden. Im Oktober, zum zweiten Todestag Jörg Haiders, soll die Ausstellung geschlossen werden. Die Pläne, eine feste Haider-Ausstellung zu installieren, scheinen begraben zu sein.
Derzeit gibt es diese Pläne nicht. Sollte sich herausstellen, dass gewisse Leihgaben dann in einem fixen Bestandteil in unserem Museum übergegeben werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir etwas Fixes machen, aber geplant ist es derzeit nicht.
Unklar ist auch, was mit dem Landeshauptmann Schreibtisch passiert, der im letzten Raum tot steht. Vielleicht wird er versteigert, vielleicht geht er zurück ins Regierungsgebäude. Auf die Zurschaustellung des Wracks des Autos, in welchem Jörg Haider betrunken und mit übersetzter Geschwindigkeit in den Tod raste, hat man schließlich doch verzichtet. Dafür werden Dias des zerstörten Autos zum Kärntnerlied «Pfiat Gott, liebe Alm» an eine Wand projiziert.
Joe Schelbert war für uns in Klagenfurt. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich war Monika Oetli und für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.